Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders, einen Gast zu begrüßen, der wie kaum ein anderer die großen wirtschaftlichen Zusammenhänge unserer Zeit entschlüsseln kann. Ob Handelskonflikte, Inflation, Globalisierung oder die wirtschaftliche Zukunft Europas, die Weltwirtschaft ist in Bewegung und die Unsicherheiten sind groß. Welche Trends sind nur vorübergehend und welche Entwicklungen werden uns langfristig begleiten? Wie steht es um den Standort Deutschland und was müssen Politik und Unternehmen jetzt tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Mein heutiger Gast liefert klare Analysen, fundierte Einordnungen und bisweilen überraschende Perspektiven auf die drängendsten ökonomischen Fragen unserer Zeit. Ich bin gespannt auf seine Einschätzung und darauf, ob er uns vielleicht auch eine optimistische Aussicht für die Zukunft geben kann. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Gabriel Felbermayr. Herzlich willkommen, lieber Gabriel Felbermayr. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich mich auch. Danke für die Einladung.
Fangen wir an, bevor wir loslegen, sind einer der führenden Experten, wenn es um Wirtschaft und Klimapolitik geht. Was und wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? War es schon immer Ihre Leidenschaft auf die Kombination?
Naja, es ist das drängende Thema unserer Zeit. Und es hat begonnen, als ich Lehre an Universitäten begonnen habe und ich gemerkt habe, wie das die Studierenden beschäftigt. Nicht? Also das ist zwar schon sicher 20 Jahre her, aber die Klimakatastrophe war noch nicht Thema. Es wurde nicht so nach Apokalypse gerufen, wie das aktuell war. Aber ich habe gemerkt, das ist spannend und es gibt natürlich ganz massive außenwirtschaftliche Zusammenhänge, denn der Klimawandel wird global gemacht, unsere Klimapolitik aber lokal und aus dieser Spannung ergeben sich natürlich ganz, ganz tiefgründige Fragen.
Nun, viele Menschen denken bei Klimaschutz zuerst an Wissenschaft oder auch Politik, die das in irgendeiner Art und Weise einfängt. Und Sie haben auf jeden Fall noch eine weitere Dimension damit dazugebracht, nämlich die wirtschaftliche Perspektive und der wirtschaftliche Blick darauf. Und warum ist es so entscheidend, dass man die Dinge in Einklang zueinander bringt oder zumindest gegenseitig sich anhört und das versucht zusammenzubringen?
Ah, da gibt es 1000 gute Argumente, nicht? Also das erste ist natürlich, dass ein Klimaschutz, der wirtschaftlich in den Abgrund führt, von den Menschen nicht mitgetragen wird. Das haben wir jetzt ja, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen erlebt, dass da hohe Zweifel dran standen sind in Europa, ob wir mit dem, was wir tun, wirklich das Weltklima retten, wo es dann doch immer offensichtlicher wurde, dass das Kosten hat. Hohe Kosten für die deutsche Volkswirtschaft. Das ist das Erste und vielleicht Wichtigste. Aber dann gibt es natürlich auch die Frage, wie, wenn der Klimawandel nicht eingedämmt wird, wie das auf die Wachstumspotenziale in der Welt wirkt, welche ökonomischen Konsequenzen das hat. Na, und die dritte Frage, die dann extrem spannend ist, ist, wenn es viele Länder gibt, die aufgrund ihrer relativen Armut oder ihres Entwicklungsstatus nicht in der Weise wie Deutschland oder Europa in der Lage sind, Maßnahmen zu ergreifen und deswegen keine CO2-Bepreisung zum Beispiel haben, was bedeutet das für unsere heimische Klimapolitik? Wie verhindern wir, dass wir hier lustig sparen und den CO2-Fußabdruck reduzieren? Anderswo aber gehen die Emissionen ungeschränkt in die Höhe. Ja, weil dann hätten wir gar nichts davon, das Klima nicht. Bei uns laufen nur die Kosten auf. Also das sind die drei großen Themen.
Ist auch jetzt ganz aktuell einer der großen Kritikpunkte, der auch dazu geführt hat, dass in Deutschland Spannungen aufgekommen sind, auch politische Spannungen. Die Position von Christian Lindner und der FDP war deutlich, warum 2045 aussteigen, wenn Europa, also Resteuropa 2050 aussteigt. Wo ist der wirkliche Vorteil davon? Das wurde hoch und runter diskutiert. Ich glaube, und das ist das Problem, die Menschen können nicht mehr folgen. Sie wissen nicht mehr, was der Unterschied zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung ist. Das sind jetzt alles die Bereiche, die so ein bisschen durcheinander kommen. Wir haben viele Jahrzehnte darüber gesprochen, dass wir hier eine wirkliche Problematik haben. Aber es wurde nicht mehr erklärt, was denn jetzt auch die unterschiedlichen Stufen sind. Das, mit anderen Worten, wir haben die Leute nicht mehr abgeholt.
Ja.
Sehen Sie das auch so oder ist das nur von mir als Bürger sein?
Das ist, ich glaube, das trifft den Kern des Problems sehr gut. Man kann es auch diskutieren entlang so des alten Diktums von Max Weber, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Wir haben das in den letzten Jahren sehr gesinnungsethisch betrieben. Ja? Klimaschutz ist wichtig und gut und lasst uns das Gute tun, whatever it costs sozusagen. Nicht? Und auch egal, wenn das jetzt nicht die Konsequenzen hat im Sinne von tatsächlichen Beitrag zur Verbesserung des globalen Klimas, ganz egal, wir tun das Richtige und das ist wichtig. Und ich glaube, die Menschen spüren, dass das eben zu kurz gegriffen ist und dass sie eher sozusagen verantwortungsethisch diskutieren wollen. Und das heißt natürlich am Ende, was schaffen wir wirklich damit? Nicht? Und haben wir mit unseren Anstrengungen tatsächlich einen Beitrag geleistet? Oder verlagert sich einfach nur das Problem? Da können wir sagen, super, bei uns alles grün. Aber anderswo genau das Gegenteil. Und dem Weltklima ist vollkommen egal, ob das CO2 in Deutschland emittiert wird oder in der Türkei, Südafrika, China. Und ich glaube, die Menschen wissen das. Und deswegen ist ein Stück weit, glaube ich, der Backlash, den wir da sehen, einer gegen dieses Moralisieren. Ja, ich glaube, man kann mit Menschen in Europa, auf der ganzen Welt wahrscheinlich, aber wo wir doch hohe Bildungsniveaus haben mittlerweile, kann man schon auch verantwortungsethisch diskutieren. Das ist anstrengender, aber nur mit dem Zeigefinger kriegt man die Leute nicht ins Boot.
Nun, ich glaube auch, dass das wirklich notwendig ist, dass man diskutiert und dass man aber irgendwo auch den Leuten klar macht, was der Vorteil ist. Weil jeder Mensch stellt sich im Bewussten oder Unterbewussten eigentlich immer die gleiche Frage, what's in for me? Also warum sollte ich das tun? Und wenn wir das, glaube ich, schlüssig versuchen zu erklären und auch den Nutzen aufzeigen, genau, der natürlich nicht immer nur im Portemonnaie sein darf und auch nicht sein wird, sondern der größer gedacht sein muss, da müssen wir die Leute noch besser abholen, als wir das bis jetzt tun, ist meine Einschätzung.
Ja.
Und ich glaube, Sie sehen das ganz ähnlich.
Ja, man muss den Klimaschutz als Investment sehen. Und Investments haben ja die unangenehme Eigenschaft, dass man zunächst einmal Geld, das man hat, nicht verkonsumiert, sondern eben auf die Seite legt, auf die hohe Kante in ein Projekt investiert und dass das Projekt dann später eine Rendite abwirft. Auch beim Klimaschutz ist das so. Zunächst einmal müssen wir Mittel aufwenden, um die Transformation unseres Energiesystems zu schaffen. Das bedeutet vor allem Kapitaleinsatz. Und das Kapital muss aufgebracht werden, fehlt anderswo. In der mittleren oder langen Frist macht uns das unabhängiger von fossilen Energiequellen, die im Ausland beherrscht werden. Es wird auch so sein, dass die Produktionskosten für Strom günstiger sind, jedenfalls die Variablen, weil man eben nicht teures Geld für fossile ausgeben muss. Und wir haben sozusagen die Nebeneffekte einer besseren Umweltqualität. Auch das ist ja wichtig. Und dieses Investment muss man sozusagen, glaube ich, eben über die Zeit sehen. Wenn man nur fragt, what's in for me today, ja, dann sieht man nur die Ausgaben. Man muss schon sozusagen die Zukunft in den Blick nehmen, wie bei jedem Investment auch. Und also deswegen werbe ich sehr dafür, die Klimapolitik als renditeträchtiges Investment zu sehen. Und was aber ein bisschen schwierig ist, was bei Investments vielleicht einfacher gemacht werden kann, womit vergleichen wir denn? Nicht, wenn die Welt den Klimaschutz nicht hinkriegt, dann vergleichen wir die Situation mit und ohne Klimaschutz. Und ohne Klimaschutz hätten wir möglicherweise katastrophale Situationen in armen Ländern der Welt, hohe Migrationspotenziale etc. Also wir müssen auch fragen, wenn wir investieren, was ist denn sozusagen die Situation, in der wir nicht investieren? Was passiert denn dort? Und der Abstand zwischen den beiden, das ist die Rendite, auf die wir blicken müssen, ne? Gesamtgesellschaftlich.
Was mir immer ein bisschen fehlt, übrigens auch schon in den Zeiten, als wir noch nicht auch noch andere Probleme hatten, in Anführungsstrichen, die uns fast jeden Tag beschäftigen, ist die Klarheit in der Sprache. Auch das Verantwortliche uns einfach sagen, pass auf, wir müssen unbedingt etwas tun, weil wir sonst wirklich Gefahr laufen, zu verschwinden. Also richtig drastische Sprache. Sie haben eben total unterbewusst möglicherweise gesagt. Und dieses möglicherweise führt oftmals bei Leuten im Kopf dazu, dass man, gut, möglicherweise, es kann ja auch anders sein. Ich habe so mit 100 Leuten gesprochen, die sagen, brauchen ist ungesund, aber ich kenne jemanden, der ist 90 damit geworden. Und das sind so Sachen, das sind so diese Anker, die wir uns immer irgendwie als Gesellschaft, als Bürger, als Mensch holen, sagen, naja, wird schon nicht so schlimm werden. Oder das Platteste ist gut, vor 10.000 Jahren gab es das ja auch schon. Oder diese ganzen Geschichten. Ich glaube, was wir wirklich gut gemacht haben, der wissenschaftliche Weg ist, glaube ich, klar. Also ich glaube, den versteht wirklich beinahe jeder. Aber diese Denkfehler, diese Änderung im Mindset, dieses, es ist wirklich ohne Alternative. Sonst werden wir sterben. Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, das höre ich von niemandem.
Ja, weil man wahrscheinlich doch auch aus der Wissenschaft heraus zugeben muss, dass es Unsicherheiten gibt, nicht? Und dass diese Ecklösungen, Vollausrottung der Menschheit, ja, dass das eben doch eine Ecklösung ist. Und die aller pessimistischsten wissenschaftlichen Rechnungen zum Klimawandel, die ich kenne, die sehen nicht die Vollausrottung der Menschheit. Nicht? Das kann massive Probleme bedeuten, eine Schrumpfung der Menschheit. Also das sind katastrophale Szenarien, das beyond imagination sozusagen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber sozusagen, dass es wirklich einen unbewohnbaren Planeten geben sollte, das ist wahrscheinlich tatsächlich unwahrscheinlich. Und das ist so eines von Problemen, eine Problemart, die wir immer und überall haben, dass es Unsicherheit gibt. Ja. Die Unsicherheit kann groß oder klein sein. Was die Klimapolitik angeht, ist, dass wir mit sehr hoher Sicherheit sagen können, wir müssen etwas tun, sonst wird das katastrophal teuer. Nicht, was mir nie gut gefällt, ist, wenn man sozusagen in 0-1-Schemen deckt, ja, und sozusagen die Menschheit rottet sich aus, ja, okay. Na, das hat vielleicht eine Wahrscheinlichkeit, die von null unterschiedlich ist, aber sie ist extrem klein. Im Vergleich dazu zu der anderen Hypothese, es ist komplett naturgetrieben, das von uns nicht beeinflussbar, die Leugner, die Leute, die sozusagen den menschengemachten Klimawandel vollkommen leugnen. Und in diesem Intervall sind wir sehr nahe sozusagen an der Position, es droht die Katastrophe. Aber wir sind nicht in der Ecklösung. Und ich glaube, dieses übertreibende Hyperbole sozusagen gelaufene, das verbessert die Diskussion auch nicht. Weil die Leute sagen, das ist ja vollkommen irre. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, wo man den Leuten sozusagen so krasse Bilder vormalt und dann sind sie brav und folgsam. Sondern wir müssen schon aufrichtig diskutieren, finde ich.
Finde ich auch übrigens, nicht, dass das falsch ankam, das finde ich auch. Ich glaube nur, dass wir die Aufmerksamkeit der Leute, der Menschen verlieren. Auch mit anderen Umständen, die einfach eintreten zwischendrin.
Ja.
Und das ist, achte ich als einen richtigen Rückschritt.
Ich glaube, wir sind uns einer Meinung. Ich bin ein großer Vertreter von klarer Sprache. Ich halte gar nichts vom Herumgeschwurbel. Man muss die Dinge so nennen, wie sie sind. Ja, und schlimm ist eh schlimm genug. Nicht? Also da muss man nicht noch etwas drauflegen. Wenn das die Kredibilität zerstört, hat niemand was gewonnen.
Ja, völlig klar sind wir tatsächlich einer Meinung. Das heißt, wenn ich das richtig einschätze, würde es am sinnvollsten sein, die Leute nochmal auf dieses Problem besonders aufmerksam zu machen, wenn wir ihnen erklären, dass man damit auch profitabel investieren kann beispielsweise, dass man was davon hat.
Ja, genau. Das ist sozusagen dann ganz zentral, läuft dieses Argument dann auch woanders hin als jetzt. Nicht, wenn man das sozusagen rational erklärt, kommt man sehr schnell auf die Frage, wie kriegen wir rasch Technologien marktfähig und skaliert, die den Energiehunger der Welt anders bedienen als durch das Verbrennen von Fossil. Und wer hier gute Lösungen hat, der wird sehr, sehr, sehr reich werden können. Ich glaube, das muss man eben ganz klar sagen, das ist der Business Case. Wenn wir in Deutschland technologische Beiträge liefern können, die sozusagen der Welt helfen, aus der Klimakatastrophe, sage ich jetzt auch mal ganz bewusst, zu entfliehen, dann ist das auch ein großes Geschäftsmodell. Das heißt nicht, dass man die Technologie von Anfang bis zu Ende voll beherrschen muss. Dafür ist Deutschland wahrscheinlich auch als Volkswirtschaft einfach zu klein. Aber wenn man da saftige Teilstücke für sich beanspruchen kann, dann wäre das für die Volkswirtschaft in der Mitte Europas eine gute Sache.
Sind wir absolut der Meinung, weil ich glaube, dass das dann auch in die Bewegung kommt dadurch und auch in Bewegung bleibt. Wenn man merkt, okay, insgesamt wird der Wohlstand dadurch auch größer. Eine große Fragestellung, die mir immer wieder auftaucht, ist, nun, dafür sind Fossile aber auch noch zu günstig. Und Sie kennen, haben Sie sicher auch schon 100-mal gehört, der Ablasshandel, der dann betrieben wird, dass man Emissionen sich kaufen kann. Und das ist wieder gut für die Reichen, die kaufen dann Emissionen und dann schlagen sie es auf die Kunden um. Also diese ganze Geschichte, die da im Grunde kommt. Sagen Sie mir doch mal, warum ich das falsch empfinde.
Man muss schon genau hinblicken, worüber wir reden. Nicht? In Europa haben wir ein Cap-and-Trade-System, das sich aber nur bezieht auf die Stromwirtschaft und auf die Industrie bisher. Es soll ausgeweitet werden. Cap-and-Trade heißt, dass es zunächst einmal eine mengenmäßige Beschränkung gibt dessen, was überhaupt emittiert werden darf. Das ist der Cap. Das ist die brutalste Planwirtschaft, die man sich vorstellen kann. Weil da sagt einer, ja, es wird beschlossen politisch, so viel Tonnen CO2, kein Gramm mehr. Du darfst nur emittieren, wofür du Permits hast, Emissionsrechte, und die werden jedes Jahr weniger. Und dann haben wir Trade, Cap and Trade. Und Trade heißt, wir handeln diese Emissionsrechte, sodass dort emittiert wird, die immer kleiner werdende Menge an Emission dort emittiert wird, wo der Nutzen daraus am höchsten ist. Und das hat mit Ablasshandel überhaupt nichts zu tun. Denn ganz physisch ist es ja so, dass durch den Cap die Emissionen, die gemacht werden dürfen, jedes Jahr kleiner werden. Ja? Während dem der Ablasshandel, den Martin Luther so schlecht fand, die Leute sozusagen gar nicht gehindert hat am Sündigen. Ja? Der Cap hindert uns schon am Sündigen, weil er die Emissionen nicht über diesen Cap steigen lässt. Das große Problem allerdings ist, dass wir diesen Cap in Europa haben und nicht in der Welt. Das ist die, wenn man so will, die Tragödie, in der wir sind. Ökonomen sagen, die Tragödie der Allmende, der Gemeindewiese. Ja, ein paar kümmern sich um die Gemeindewiese, dass sie nicht übernutzt wird, aber die große Gemeinschaft nicht. Ja, und dann wird die Gemeindewiese überweidet. Das ist natürlich das Problem. Europa geht voran. Wir haben ein System, das kein Ablasshandel ist, aber der Rest der Welt macht nicht mit.
War übrigens auch nicht mein Wort Ablasshandel, sondern das, was ich immer wieder höre. Ich wollte das mit diesem Mythos aufgeräumt wird, weil ich fand das auch falsch in dem Zusammenhang und ich finde, Sie haben das ganz ausgezeichnet erläutert, warum es kein Ablasshandel ist und das war mega.
Und es ist auch keine, ich finde auch extrem wichtig, es wird oft gesagt, das sei jetzt die marktwirtschaftliche Lösung zum Klimawandel. Das ist die zweite Hälfte, nämlich das End Trade. Aber zunächst einmal kommt eine unglaubliche planwirtschaftliche Vorgabe eigentlich, die sagt, so viel Emission, kein Gramm mehr. Na, härter geht's gar nicht. Also auch die sagen, das System, das gefällt euch Ökonomen, weil ihr sagt, Markt verlieft und Kapitalismus und da kann man spekulieren damit und traden und so weiter. Und das diskreditiert sozusagen das Instrument, den sage ich überhaupt nicht. Bevor man überhaupt irgendwas traden kann, muss es knapp werden. Und knapp werden wird es durch den Cap. Und dieser Cap ist ein ziemlich harter Eingriff in den Markt.
Gut, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass wir es nicht nur in Europa machen, sondern weltweit? Weil das ist der nächste starke Kritikpunkt, den man immer wieder hört. Deutschland ist für 1,6% des CO2-Ausstoßes, bla bla bla. Also A, dass wir dafür verantwortlich sind, dass es jetzt so ist, wie es ist, oder mitverantwortlich ist, ist nun auch schon mal eine Wahrheit. Aber wie kriegen wir hin, dass wir den Chinesen klar machen, dass sie ab sofort nur noch warmes Bier trinken dürfen, weil sie keinen Kühlschrank kaufen können, weil der zu viel Strom verbraucht?
Also warmes Bier kann man als deutsche Biertrinkernation, glaube ich, überhaupt nicht empfehlen.
Hauptsache schon abgeschlossen, schon wieder unglaubwürdig.
Ja, das ist sozusagen die ganz, ganz große Frage. Es gibt die Idee des Klimaclubs, ne, mit dem man versucht, unsere Handelspartner sozusagen mitzunehmen. Man sagt, wir haben einen Grenzausgleich, ja, das die EU ja jetzt macht, der darin besteht, dass man die Importe, die im Ausland nicht einer CO2-Bepreisung unterliegen, im Inland nachbepreist. Ja? Und das ist für die Länder, die das betrifft, unschön. Ja, die würden ja lieber gerne selber CO2-Bepreisung machen, dann bleibt das Geld bei denen und dann wird in Europa nicht nachbepreist. Das könnte so ein Mechanismus sein, Länder einzuladen. Es gibt so interessante Simulationsstudien, die sich gefragt haben, wie viele Länder können wir denn da motivieren mit so einem Klimaclub? Ja, von den 150 oder so, die bisher gar nichts machen. Die Antwort ist 3, 4 und nicht die Großen. Ja, also das greift noch nicht weit genug. Da muss ich fragen, was kann ich denn noch in diesen Klimaclub hineinlegen? Nicht? Und da komme ich sehr schnell zum Thema Technologie. Es muss uns gelingen, dass wir Governance-Strukturen finden, die Technologien, die in Europa entwickelt werden, auch schnell in die Länder fließen lassen, wo so die Mitglieder sind in so einem Klimaclub. Man sagt, wenn du mitmachst, dann sorgen wir dafür, dass technologischer Fortschritt bei dir schneller ankommt, als das sonst der Fall wäre. Das erfordert dann aber vermutlich finanziellen Einsatz. Ja? Weil wenn jetzt bei uns ein Stahlkocher ein tolles Rezept findet, wie man günstiger als bisher grünen Stahl herstellt, dann möchte der natürlich möglichst lang quasi das Monopol auf den grünen Stahl haben. Und das ist aber für das Klima das Allerschlechteste. Wir müssen sorgen, dass diese Möglichkeit, Kunststahl herzustellen, möglichst in vielen Ländern der Welt eingesetzt wird. Da brauchen wir Lizenzverträge, ja, aber die so gestaltet sind, dass die Technologie diffundiert. Also da muss man nochmal genauso viel Hirnschmalz, glaube ich, einsetzen wie damals bei der Erfindung des Cap and Trade. Das sind gute Systeme, aber sozusagen für das Diffundieren von Technologie brauchen wir noch Lösungen. In der Corona-Krise haben wir gesehen, das hat ja gar nicht funktioniert. Der Westen hat Medikamente hergestellt und die sind nicht in die Schwellen- und Entwicklungsländer gegangen. Die mussten dann das chinesische oder russische Präparat kaufen, das deutlich weniger wirkungsvoll war. Also da braucht es gute Ideen. Es gibt ein paar, aber noch nichts, das sozusagen nahe der Umsetzung wäre.
glaube, wir haben die Herkulesaufgabe beschrieben. Sind wir optimistisch? Sind Sie optimistisch?
Naja.
Legen Sie mal was nicht optimistisch
ist. Doch, ich bin schon optimistisch. Wenn Sie sich ansehen, wie sich Preise zum Beispiel für Photovoltaikzellen entwickelt haben, wie sich jetzt aktuell die Preise für Speichertechnologie entwickeln, wie rasch die fallen. Wenn Sie sehen, wie große Schwellenländer wie Indien und China sowieso in die Erneuerbaren investieren, einfach weil in den Megametropolen dort die Luft nicht anders zu atmen ist. Ja, wenn man das sieht, dass es neben sozusagen dem Klimathema auch ganz andere handfeste industriepolitische oder lokale umweltpolitische Themen gibt und wie sich große Länder dahinter stellen, was da plötzlich geht. Ja, deswegen bin ich optimistisch. Was man dort aber auch wieder sieht, es ist nicht so sehr das Klima, das Weltklima, das die Behörden in Neu-Delhi dazu bringt zu sagen, wir dürfen keine Verbrenner-Mopeds mehr fahren lassen, weil bei uns sterben die Menschen aufgrund der Luftverschmutzung. Ja, das sind ganz andere Erwägungen, sie führen aber glücklicherweise eben auch dazu, dass es eine klimafreundlichere Technologie ist, die dort ausgerollt wird. Und da meine ich, kann man Optimismus ableiten.
Okay, dann fasse ich zusammen. Wir haben einen Marathon vor uns, sind aber schon losgelaufen, müssen andere noch mitnehmen, die uns bei dem Lauf mit unterstützen, müssen das möglichst global aufgestellt haben und dürfen dabei nicht aus dem Blick verlieren, dass wir die Anreize schaffen, dass auch jeder mitmachen möchte, sei es ideologisch oder sei es finanziell oder wirtschaftlich. Ich glaube, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Und das kriegen wir hin, wenn wir da weiter dran arbeiten und hart dran arbeiten. Und ich glaube, wir Europäer haben ja schon auch viele Schritte gemacht.
Klimaschutz muss sich rechnen.
Muss sich auch rechnen, ganz genau.
Und überall auf der Welt.
Überall auf der Welt. Das ist so ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hat mir große Freude gemacht.
Ja, Dankeschön. Dankeschön.
Danke.
Eine Produktion von Faux Professionnel.